Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Publizistin und Juristin Liane Bethnertz, eine engagierte Teilnehmerin an den Debatten dieser Gesellschaft, sei es aktuell in der Ukraine. Frage, dort war sie auch gerade erst vor einiger Zeit, aber vor allem auch immer dann, wenn es um Rechtspopulismus und rechte Strömung geht. Liane Bethnertz, heute zugeschaltet aus Hamburg. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
Ja, ganz lieben Dank, Herr Frenzel, dass ich zu Gast sein darf. Immer wieder. Ich freue mich.
Sehr gerne. Wir schauen auf die Themen des Tages wie immer und haben Sie schon von der neuen Idee von Elon Musk gehört?
Ja, also das ist so ein bisschen jetzt im Endeffekt, er will jetzt die Wahrheit auf Twitter fördern.
Genau,
über
Truth,
KI.
Truth
ja,
GPT.
Und da kann ich ja immer nur sagen, also Leute, die für sich reklamieren, dass sie die Wahrheit gepachtet haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie, das sind halt, das ja, das ist halt sehr schnell antipluralistisch, antitotalitär. Ich würde von mir niemals behaupten, ich habe die Wahrheit für irgendwas. Ich propagiere meine Ideen, aber ich sage nicht, das ist die Wahrheit.
Ja, also ich meine, genau, viele haben ja gehört schon von Chat GPT, ne? Also diese künstliche Intelligenz, die so schöne Texte schreiben kann, da macht sich Elon Musk Sorgen, dass da zu viel politische Korrektheit letztendlich mit rein gerechnet wird. Deswegen eben sein Vorschlag Truth GPT, aber ich gebe Ihnen recht. Ne? Bei mir löst das auch immer gleich so einen Alarm aus, wenn jemand von Wahrheit spricht. Dabei, das will ich Ihnen natürlich versprechen, meine Damen und Herren, an den Radiogeräten oder auch im Podcast, hier wird natürlich nicht gelogen, aber die Wahrheit, nee, das wäre doch eine Nummer zu groß. Ne? In diesem Sinne, schönen guten Tag. Klimaschutz made in Straßburg und Brüssel ist gerade vielleicht etwas ambitionierter als Klimaschutz made in Germany. Heute wird das Europäische Parlament über ein ganzes Maßnahmenpaket abstimmen unter dem schönen Titel Fit for 55. Also all die Maßnahmen, mit denen die Emissionen der Europäischen Union bis 2030 auf 55% Stand 1990 sinken sollen. Ein zentraler Punkt dabei ist der Emissionshandel, den es zwar schon gibt, der jetzt aber wirklich auf fast alles ausgeweitet wird. Alle Sektoren, auch den Verkehr und auch das Heizen beispielsweise. Liane Bethnertz, das kommt nun ausgerechnet kurz nach dem ernüchternden Expertenbericht der deutschen Regierung über das deutsche Klimaschutzgesetz. Gelingt da in der EU gerade das, was dringend hier passieren müsste?
Ja, also es hat das ganze Thema hat im Grunde, wenn man so will, zwei absolut diametrale Gesichtspunkte. Also zum einen natürlich der Klimaschutz, für den ich auch absolut bin. Also, ne, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Also das, ich finde das auch wirklich, das muss, ist wichtig, weil sonst können vielleicht in 100 Jahren irgendwie Leute hier gar, dann ist es irgendwie, ist es alles katastrophal mit dem Klima. So.
Ich ahne jetzt schon aber, das große Aber.
Ja, nein, aber es ist mir wichtig, das zu betonen, weil ich jetzt nicht zu denjenigen gehöre, die irgendwie behaupten, es gäbe keinen Klimawandel oder das sei alles nicht so schlimm, das ist schlimm. Aber was das große Aber ist, dass normale Leute oder besonders auch gering verdienende Leute das nicht zahlen können. Also zum einen diese ganze Umstellung durch das deutsche Gesetz, also Änderungs, ist sozusagen der technische Name des Gebäudeenergiegesetzes. Und plus jetzt auch was von EU-Seite kommt, also dass im Endeffekt, wer mehr heizt, muss halt dann Emissionszertifikate kaufen müssen. Ich verstehe das natürlich, dass man sagt, okay, also umweltschädliches Heizen, Energie muss teurer werden. Nur, wie sollen denn die Leute das bezahlen?
Also ich kann mal ein Angebot machen. Ich weiß nicht, wie es konkret aussehen wird, denn es muss noch ausgearbeitet werden von der Europäischen Kommission. Aber dort heißt es jetzt bei den Beschlüssen, die getroffen werden sollen in etwa einer Stunde, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel, da kommt ja Geld zusammen, man rechnet so mit 65 Milliarden etwa, dass die nochmal ergänzt um Gelder der Mitgliedstaaten dann beispielsweise genutzt werden für soziale Ausgleichsprogramme.
Ja, das heißt es ja Technologie-Modernisierungstopf, aber es ist natürlich relativ vage. Und wir sehen das ja an dem deutschen Gesetz, dass da auch im Endeffekt nichts passiert. Also es ist ja völlig unausgewogen. So. Und sie müssen sich also, um es wirklich mal so sehr, sehr platt runterzubrechen, eine normale Familie, die im geerbten Elternhaus lebt, das übrigens, also ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich diesen Fall sozusagen von mir auch kenne und das alles durchkalkuliert habe. Da haben sie halt ein Haus aus den 50er Jahren. Und da ist halt einfach noch die Gasheizung drin. So, wenn sie das jetzt erneuern auf Wärmepumpe, ist halt mit der Wärmepumpe, gibt es auch Subventionen, absolut. Aber die Wärmepumpe ist natürlich schwächer in ihrer Leistung. Sprich, man muss das Dach dämmen, man muss die Außenwände dämmen. Also da kommen ganz schnell, das sagen ja auch, gibt ja x seriöse Studien auch dazu, da sind sie ganz schnell bei 50.000 bis 100.000 Euro. So. Mhm. Soll jetzt ein 70-Jähriger und dann ist dieses deutsche Gesetz, sagt also 80-Jährige, ab 80 Jahren wird das nicht mehr verlangt, aber alles unter 80, so. Soll jetzt ein 70-Jähriger irgendwie 100.000 Euro Schulden aufnehmen, kriegt er ja gar nicht, zahlt ja keine Bank. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt auch kein Patentrezept dazu. Ich sehe nur, dass das sozial null abgefedert ist. Plus, nicht zu vergessen, wir hatten durch Corona Kurzarbeit, gerade bei Leuten, die vielleicht so gerade die jetzt vielleicht nicht wie Sie und ich so schicke akademische Jobs haben, sondern die vielleicht irgendwie in der Industrie arbeiteten oder arbeiten und dann auf Kurzarbeit gesetzt wurden. Und plus Inflation, wie sollen denn diese Leute ihre, und ich kenne so Leute ehrlich gesagt, wie sollen die das dann zahlen?
Ich verstehe alle diese Punkte, Frau Bethnitz, aber zu was führt das unterm Strich, dass wir sagen, Klimaschutz ist im Moment leider zu teuer? Ich meine, das wäre eine Antwort, die wäre möglich, aber es ist natürlich die absolute politische Kapitulation. Denn alles das, was Sie beschreiben, das sind ja Projektionen in die Zukunft. Im Moment kostet ja Klimaschutz die meisten Leute noch so gut wie gar nichts, weil einfach auch leider viel zu wenig getan wird.
Nee, guter Punkt, Herr Frenzel. Ich hab keine Patentlösung. Also ich würde sagen, der Staat zahlt natürlich jetzt auch gerade durch Post-Corona oder auch während Corona natürlich für unglaublich viele Sachen Geld. Sondervermögen Bundeswehr, das, was ich weiß, ich sag nur, dass Leute das nicht zahlen können. So. Ich kann Ihnen das jetzt keine Modellrechnung, wo man andererseits im Haus, ich sag nur, es wird ein Problem und was ich fürchte ist, und das sieht man auch jetzt schon in den Umfragen, das ist natürlich sozusagen das Gewinnerthema für die AfD. Ne? Also die jetzt bei 16% steht, wie Wissenschaftler sagen, eigentlich fast nur wegen dieser ganzen Klimathemen. Und ich habe keine Patentlösung. Ich sag nur, passt ein bisschen auf und ihr müsst das sozial so ein bisschen abfedern.
Ja. Ich meine, ich glaube, diese Botschaft ist angekommen, wenn man sich die jüngsten Kompromisse anschaut, eben den Koalitionsausschuss, diesen ewig langen, wo ja das letztendlich genau auch passiert ist, wo diese eher, sagen wir mal, ambitionierten Heizungspläne des Robert Habeck verwässert wurden, wo die ambitionierten Ansprüche des Klimaschutzgesetzes beispielsweise an den Autoverkehr verwässert wurden. Also es passiert, jetzt überspitze ich mal, passiert da gerade in diesem Sinne dann auch Politik in Ihrem Sinne, weil man das Tempo ein bisschen rausnimmt?
Ich würde sagen, zu vielleicht 5% insgesamt nicht. Also das ist ja auch sowas. Also ich erlebe das ja auch in Twitter-Diskussionen, übrigens auch mit, also gerade auch mit Hauptstadtjournalisten und die dann auch weil sie das Autothema ansprechen. Ich komme selber aus einer ländlichen Region. Also dann baut halt den öffentlichen Nahverkehr aus. Aber ehrlich gesagt, so wie das im Moment aussieht, das merke ich jedes Mal, wenn ich zu Hause bin. Sie haben ohne Auto, wenn sie jetzt Familie haben und einen Job, keine Chance. Also das ist logistisch tatsächlich nicht machbar. Und es ist so ein bisschen so eine Diskrepanz dessen, was man, glaube ich, investieren müsste. Und ja, wahrscheinlich gibt es auch zu wenig Geld. Wahrscheinlich schon. Und gleichzeitig, was aber für die Bürger irgendwie umsetzbar ist. Und das sehe ich nicht. Also ehrlich gesagt, und was jetzt, weil Sie das gerade ansprechen, das ist ja was in diesem, im Gegenteil ist, haben ja gerade die CDU und hat ja gerade die FDP hat ja auch aufgedeckt, dass damit nichten irgendwie der Kostenschock für die Bürger irgendwie abgemildert ist in dem Gesetz. Im Gegenteil, es wird eher so ein bisschen verschleiert.
Also. Wir werden es auf jeden Fall als Thema auf der Agenda behalten in all diesen Fragen. Wie viel mehr Klimaschutz brauchen wir? Wie viel können wir uns leisten? Wie viel müssen wir ausgleichen? Liane Bethnitz, Juristin und Publizistin hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Bis hierhin, vielen Dank. Für CDU-Mitglieder ist Freiheit der zentrale Wert. Das titelt die Welt heute. Es geht um die groß angelegte Mitgliederbefragung, die CDU durchgeführt hat. Gestern hat sie die Ergebnisse vorgestellt. Und Friedrich Merz hat sich vor allem über diesen Freiheitsaspekt gefreut, vielleicht auch ein bisschen gewundert.
Ich finde, das ist wichtig und das ist bemerkenswert, dass die Freiheit an erster Stelle steht und dass wir eben uns auch der Tatsache erneut bewusst sein wollen, dass diese Gesellschaft eben zuallererst von ihrer Freiheit lebt.
Das sagt Friedrich Merz. Ich bin gespannt, was Liane Bethnitz sagt, eine Publizistin, die sich immer wieder selbst klar als, habe ich das richtig in Erinnerung, das Wortpaar liberal-konservativ verortet und insofern natürlich besonders berufen ist, um uns zu sagen, was Sie aus dem Ganzen lesen.
Naja, ich bin sogar ehrlich gesagt, um das auch offen zu legen, CDU-Mitglied, aber seit über 20 Jahren inaktiv.
Also Sie haben auch nicht teilgenommen an der Umfrage?
Nein, nein, also ich bin das sozusagen, ich war das damals als Studentin, als mir das wichtig war. Und dann wurde ich halt irgendwann Publizistin und dann habe ich überlegt, irgendwie auszutreten, damit man unabhängig wirkt. Dann dachte ich, ich mache das irgendwie nur aus historischen Gründen und deswegen bin ich halt bis heute nicht ausgetreten. Und und betrachte ehrlich gesagt wahrscheinlich die CDU im Grunde so deshalb besonders kritisch. Also meine ehrliche Meinung ist, es sind absolute Lehrformeln. Was heißt Freiheit? Was heißt Freiheit, wenn es um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geht und dann haben sie so Leute wie Kretschmer in Sachsen, der gegen Waffenlieferung ist, der gegen Wirtschaftssanktionen ist und Friedrich Merz lässt ihn freilaufen. So, was heißt das? Und ich könnte jetzt x Sachen und ich hab die Zahlen, also jetzt ehrlich gesagt, sozusagen während wir sprechen, ich habe das ja auch vor mir, also wo dann diese Mitglieder abstimmen sollten. Und es ist ehrlich gesagt, ich finde, es ist eine Farce. Die Zuwanderung nach Regeln und Steuern sagen 73%, die das unbedingt wollen. Was heißt das denn? Ja, aber was heißt das denn? Also wie denn?
Ist das nicht aber auch ein bisschen der Grundcharakter von Parteien oder von Volksparteien insbesondere, dass sie sich jetzt, sei es jetzt Mitgliederbefragung oder eben auch Grundsatzprogramme, darum geht es ja, auch so ein bisschen hinter, sagen wir mal, größeren Begriffen versammeln?
Ja, ehrlich gesagt, ich würde sagen, in der jetzigen Zeit gerade nicht, weil die CDU hat natürlich ein massives Problem, weil sie jetzt in der Opposition hinterherhinkt. Sie steht im Grunde, das war ja im Prinzip das Mantra der CDU, ist eigentlich immer, wir sind vor allem Staatspartei, das funktioniert halt immer, solange man in der Regierung ist. Und es gibt viele Stimmen in der CDU, die sagen, wir brauchen eigentlich gar kein Grundsatzprogramm, Programmverzeihung. Aber wenn man das will, dann muss man das auch ein bisschen definieren. Dann stehen da halt so Sachen wie, ich habe es ja wie gesagt, es liegt ja vor mir, die Demokratie stärken, Bürokratie abbauen.
Wer will das nicht, ne?
Genau, so den Klimaschutz vorantreiben. Aber wie? Durch AKWs oder durch...
Wobei, Frau Bethnitz, da gibt es natürlich konkretere Infos, also gerade beim Thema Klimaschutz. Man merkt zum Beispiel in der Frage, welche Themen sind den CDU-Mitgliedern wichtig. Da findet sich zum Beispiel Klimaschutz, Engagement gegen Diskriminierung, Unterstützung Bedürftiger. Zwar auf der Liste, aber relativ weit unten. Die Kernkraft beispielsweise ist relativ weit oben, also nicht nur ein bisschen länger, sondern wirklich ja weiter Betrieb von Kernkraft in Deutschland. Also ein paar Aussagen kriegt man schon.
Ja, wenn man weiter runter guckt, aber dann zum Beispiel hier ist auch irgendwie, dann, das sage ich mit dem Haupt, die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern reduzieren. Also es klingt so ein bisschen xenophob, was heißt das denn jetzt?
Das heißt, dass wir uns nicht mehr so abhängig machen. Ich meine, letztendlich ist es doch auch eine logische Konsequenz aus den verschiedenen Krisen, die wir erlebt haben. Erst Corona, wo wir gemerkt haben, die Masken werden ja alle irgendwo in der Welt gemacht, aber nicht bei uns.
Dann naja, aber gleichzeitig,
der Ukraine-Krieg, wo wir gemerkt haben, unsere Energieversorgung.
Naja, aber gleichzeitig ist es eine Partei, die ja auf Globalisierung setzt und auf Wirtschaftsfreundlichkeit. Ist doch irgendwie, ehrlich gesagt, ist doch Quatsch. Also ich meine, wir werden natürlich weiter von ausländischen, was immer das heißen soll, ausländischen Tisch werden wir. Umgekehrt ist ja auch Deutschland, will doch auch immer selber Export. Also müsste man, wenn man ehrlich ist, auch sagen, umgekehrt soll die Welt auch weniger abhängig werden von Deutsch. Also das ist also keine Ahnung, was so ein Satz soll. Und und dann mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Andererseits ist die CDU dann doch wieder die Partei, von der ich auch profitiere, wenn man so will, der Freiberufler, die dann in die Versorgungswerke für Rechtsanwälte anzahlt.
Das ist jedenfalls ein bisschen zu sozialdemokratisch, höre ich daraus.
Ja, nee, ich will nur sagen, es ist einfach so ein, letztlich, es ist ein Sammelsurium aus irgendwelchen Leitstanzen und dann haben sich halt irgendwie offensichtlich irgendwie ein Teil der Partei hatte dann Lust, das auszufüllen. Aber das ist ja nicht ernsthaft ein Grundsatz. Also es sind ja nicht, und das bei aller Kritik, ich bin nun wirklich nicht grün, aber muss man schon sagen, haben jetzt gerade die Grünen in ihren eigenen Leitlinien sind ja viel, viel präziser. Mhm. Ich glaube halt, wissen Sie was, worauf das hinausläuft? Das ist heute, jetzt reden wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber. Es werden wahrscheinlich jetzt 3 Tage lang Zeitungen darüber berichten, ein bisschen gelangweilt. Und es wird komplett verpuffen. Dieses Grundsatzprogramm wird kein Mensch lesen. Und Friedrich Merz wird auch keinen Drive damit triggern, sondern sie müssen im Prinzip eigentlich so 1, 2, 3 Themen setzen, die wirklich liberal-konservativ sind, die Gesellschaft, aber das ist doch wirklich,
es gibt doch bei der CDU die alte große Frage, wofür steht denn eigentlich bitteschön das C noch? Muss es überhaupt noch dastehen, das Christliche? Dazu gibt es übrigens auch eine Aussage von Friedrich Merz gestern von der Vorstellung, die spiele ich gerade mal ein.
Ich bin sehr dankbar, dass es 3/4 unserer Mitglieder wichtig ist, dass wir das C im Namen nicht nur haben, sondern dass wir uns daran auch weiter orientieren. Das ist doch meine persönliche Meinung und dass darunter auch das Thema Freiheit sichern die absolute Priorität haben.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir mehr Klarheit haben nach dieser Aussage.
Nee, also ich würde jetzt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt wirklich so ein bisschen Advocatus Diaboli spielen will oder möchte, wie kommt man eigentlich, wenn man über das C spricht, auf den Freiheitsbegriff? Im Ernst, im nächsten Satz. Also das C steht doch eigentlich für Barmherzigkeit, Vergebung, Würde des Menschen, Achtung des Menschen und Freiheit. Letztlich ein Inhalt zu sagen, also Freiheit im Sinne von ich verstehe diesen Konnex nicht.
Ja,
also
ich habe ihn auch nicht so ganz verstanden. Ich würde sagen, wir geben diese Frage mal weiter an Friedrich Merz, der jetzt bestimmt gerade zuhört, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hört ja irgendjemand in seiner Umgebung zu und kann das mal weiterreichen. In der Tat ist es, wirkt es auch für mich ein bisschen konstruiert an der Stelle. Aber ich höre bei Ihnen schon richtig raus, eigentlich kann die CDU es lassen, solche Prozesse zu machen. Ich gehe noch mal geschichtlich ein bisschen zurück. In der Tat ist es ja bei der CDU unüblich, dass sie nicht regiert, aber sie hatte ja mal eine längere Phase in den 70er Jahren. Da war ein damals noch relativ junger Helmut Kohl, der ja die Partei damals auch auch über Programmatik, also vom Kanzlerwahlverein zu einer Programmpartei wirklich modernisiert hat. Ist jetzt natürlich die Frage, ob der Friedrich Merz der Typ ist, der für so etwas auch stehen könnte.
Das ist natürlich, bin ja sozusagen bekannt als Merz-Kritikerin. Ich glaube nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, um das jetzt mal sehr nachdenklich zu sagen, ich glaube, diese ganze Zeit der vorgestanzten Politikphrasen ist vorbei. Sie erreichen Leute, das sieht man übrigens auch an Baerbock. Baerbock ist so enorm beliebt, letztlich Habeck auch, weil die, klar, bei aller Kritik und manchmal natürlich auch übertreiben, vielleicht zu pathetisch sind, aber trotzdem im Endeffekt schon. Ich glaube, das würde ich beiden tatsächlich attestieren, relativ authentisch rüberkommen und das sagen, was sie meinen. Und dieses Politikersprech, auch so wie diese ganze Umfrage, wie jetzt auch Merz sich geriert, das ist alles so oldschool, Politikersprech und jetzt kein Mensch weiß, irgendwas mit diesen Begriffen anzufangen. Es sind Parolen und ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert. Also da muss die CDU sich neu erfinden und muss diese Begriffe mit Inhalten füllen und auch authentisch sein. Also einfach auch Fehler zugeben und alles. Aber einfach so dieses Politsprech, ganz ehrlich, Herr Franzl, wen interessiert das denn? Interessiert Sie das? Also mich nicht.
Ich habe gerade, weil Sie Baerbock gelobt haben, auch für Ihre Sprache gefragt, ob wir die CDU jetzt eine 360-Grad-Wende empfehlen in dieser Frage. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Punkt, weil wir haben noch ein paar andere spannende Themen dieses Tages. Unter anderem sprechen wir gleich über Bildungschancen und den Bildungsmonitor, der heute erschienen ist. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages, sind jetzt bei einer Studie, die gerade in diesen Minuten vorgestellt wird. Der Bildungsmonitor 2023, ausgeführt vom IFO-Institut, vom Münchner IFO-Institut, als sozusagen Auftragswerk für die Stiftung Ein Herz für Kinder. Dahinter steckt ja die Bild-Zeitung. Mit dabei ist aber auch die Bildungsministerin des Bundes, Bettina Stark-Zimmermann von der FDP. Die Kernaussage, die wird, glaube ich, die wenigsten überraschen. Liane Bethmerz, ich bin mal gespannt, wie es bei Ihnen ist. Bildungschancen hängen stark vom Elternhaus ab.
Ja, absolut. Insofern ist es eigentlich ganz interessant, dass es mit dem norwegischen Einspieler der Hundefiers beginnt, weil in Norwegen zum Beispiel, ich kenne das Land ganz gut, ich spreche auch Norwegisch.
Ah, okay.
Es gibt sozusagen Nynorsk, das ist praktisch der offizielle Dialekt der norwegischen Sprache, der aber hoch anerkannt ist. So. Und hier im Gegensatz dazu ist in Deutschland, kommt es wirklich, und das sage ich ehrlich gesagt aus eigener Erfahrung, aus diesem Bildungsbürgerhaushalt, das altkluge Kind in der Schule und die alle die Literatur rauf und runter gelesen hatte durch meine Eltern. Und es ist wirklich so, es hat in Deutschland hat diverse Komponenten. Zum einen ist es ganz, ganz extrem die Sprache. Also in dem Moment, in dem sie auch nur so ein Ansatz von Dialekt haben, wird das schon schwierig.
Also Sie meinen jetzt gar nicht unbedingt irgendwie migrantisch geprägt, sondern das reicht schon irgendwie sächsisch oder...
Ja, genau. Oder wenn ich jetzt Ihnen sagen, weißt du was, kombinieren dat und wat, ne? Mhm. Also so Ruhrpott-Slang. Ich komme aus der Nähe des Ruhrgebiets. Sind meine Eltern mir absolut abtreten, dass ich das bloß nicht sage.
Und, hört man nicht mehr, ja.
Nee, genau. Aber und zum anderen, aber auch migrantische Herkunft. Ich hab in der Uni Heidelberg, als ich promoviert habe, habe ich Seminare abgehalten und ungefähr ein Drittel, also tatsächlich ungefähr ein Drittel meiner Klassen waren migrantischer Herkunft. Da waren Mädels mit Kopftuch und die waren schlau. Also wirklich, die waren so. Ich habe die danach in meiner Karriere als Anwältin in Großkanzleien nie wieder gesehen. Also dann jetzt nicht die jetzt konkret, aber jedenfalls, ich in der Top-Etage der Wirtschaft sehe ich eigentlich kaum jemanden, der Köklü heißt. Das heißt, ich sehe ehrlich gesagt gar keinen. So, wo sind die denn? Und die, also in Deutschland ist es. Es läuft ganz viel über erstens Sprache, aber auch Codes, Habitus, dass sie wissen, wie sie sich benehmen, wie sie auftreten.
Und ganz, wenn ich da einhaken darf, ganz offenbar, das ist die zentrale Aussage über Geld, also wirklich den finanziellen Hintergrund. Ich kann das ja gerade mal irgendwie durch ein Gegensatzpaar deutlich machen aus diesem Bildungsmonitor. Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt bei einem Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur aus dem untersten Einkommensviertel mit Migrationshintergrund bei 21,5%, und wenn Sie dann sich das andersrum anschauen, bei 80,3% liegt dieser Abiturgrad, wenn das Kind zwei Elternteile hat, beide mit Abitur aus dem oberen Einkommensviertel, genau, und ohne Migrationshintergrund, der übrigens auch noch ein wichtiges Detail jetzt von den Forscherinnen und Forschern da gar nicht als so entscheidend mit angeführt wird. Vor allem geht es offenbar um den finanziellen Background.
Ja, und aber auch den kulturellen, und das ist das ganz Bittere. Und zwar, ich habe ich war 14 oder 15, ich habe gearbeitet in meiner kleinen Schwäben-Heimatstadt, aus der ich komme, für den Deutschen Kinderschutzbund ein paar Jahre und habe Hausaufgabenbetreuung gemacht für Migrationskinder. Und zwar selbst die liberal-konservative Frau, aber das war irgendwie was Gutes. Das wurde so ein bisschen bezahlt, das war so eine Hausaufgabe, aber trotzdem. Aber, und was mich aber so berührt hat, war, das waren im Endeffekt eigentlich eine tolle Einrichtung, dass türkische Eltern ihre Kinder dahin geschickt haben, damit die Hausaufgabenbetreuung haben, weil diese türkischen Eltern qua Sprache das gar nicht konnten. Und Ich hab da also sozusagen die Gruppe, die ich betreut habe, waren halt einfach, das waren wirklich türkische Mädchen. Und die waren zum Teil richtig, richtig schlau. Aber aus denen wird halt nichts.
Genau,
ne?
Frau Bethmann, also das ist jetzt für mich der Punkt. Genau, deswegen auch die Einladung in dieses Thema. Ja, wir haben uns auch in der Redaktion, als diese Headline kam, ja, also dass sozusagen die Bildungschancen vom Elternhaus abhängen, haben wir gesagt, ach ja, ja, das hören wir seit Jahren. Das ist im Prinzip die Kernaussage jeder Studie. Sie haben aus Ihrem Bereich, aus Ihrem Leben beschrieben, dass es ja Maßnahmen dagegen gibt. Wir sehen eine massive Ausweitung der Bildungsinvestitionen in den letzten Jahren und sehen dann aber im Endergebnis Chancenmonitor 2023. Es passiert nicht. Und das ist natürlich dann die große Frage, warum?
Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich bin, wenn Sie mich das im Moment auch überfragt, also es gibt diese, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es so, während mir mal vermittelt wurde von meinen Eltern, dass ich alles machen kann, was ich möchte, und mir wurden dann Auslandspraktika und alles bezahlt, ist aber da immerhin, diese türkischen Eltern versuchen ja was, also jetzt in dem Fall nicht schildere, aber irgendwann oder bei meinen türkischen Studenten ist dann trotzdem irgendwann Schluss. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es eine Mischung aus zu wenig finanziellen Background der Eltern, aber es ist eigentlich schlimm, weil die Leute, die ich da erlebt habe, waren sehr, sehr engagiert, sehr, sehr intelligent, und trotzdem verschwinden sie. Und das ist auch Stichwort Fachkräftemangel und alles so. Wo sind denn hier in Deutschland in Top-Etagen People of Color? Wo sind die denn? Nicht vorhanden.
Liane Bethmann ist unser Gast heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Eine Publizistin, die auch beispielsweise in den sozialen Netzwerken sehr aktiv mitdiskutiert. Wenn Sie ihr dort folgen, dann ist sie möglicherweise ein Ärgernis der Liane Bethmann bereits begegnet, das sie nämlich heute auch in unsere Rubrik mitbringt. Darüber habe ich mich geärgert. Liane Bethmann, das sind die Kosten für die Pflege und eben auch der eigene Anteil. Das ist bei Ihnen Ärger aus eigener Erfahrung.
Ja, es ist Ärger aus. Absolut, also es ist sicherlich Ärger aus eigener Erfahrung, aber ich habe natürlich das Thema umfangreich recherchiert. Also Meine Erfahrung ist sicher sehr, sehr speziell. Also da reden wir jetzt tatsächlich, um eine Ausnahme zu sein, über tatsächlich über 200.000 Euro inzwischen Pflegekosten für Eltern. Aber um das Thema jetzt mal plastischer zu machen, es wird halt permanent gefeiert, dass die Pflegenden, ne, und die Pfleger bekommen mehr Geld, und das sollen sie auch, weil es ist wirklich ein harter Job, und die, das ist ein Job, den, der wirklich sehr, 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 sehr anspruchsvoll ist, und auch und die machen ihn sehr gut. So, aber es wird halt immer gefeiert von der Politik, aber es wird eben nicht erwähnt, dass im Endeffekt die Angehörigen die Lasten tragen. Und jetzt ganz kurz runtergebrochen, es unterteilt sich in zwei Gruppen. Es sind eben Leute, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben und vielleicht das tatsächliche durchschnittliche Rente ist nicht so knapp über 1.000 Euro. Und dann kommt dann, wenn sie so ein Ehepaar haben, kommt einer ins Pflegeheim. Und dann sind die Kosten zu Beginn, die sinken dann so ein bisschen, das erkläre ich gleich noch, aber bei 3.000 Euro. So, da haben sie ein Gap zwischen 2.000 Euro. Da sind dann, und da gehen sämtliche Ersparnisse, geht das Eigenheim drauf, der überlebende Partner zu Hause muss dann auch noch seine Miete zahlen, das ist wirklich schlimm. Und es gibt x Leute, die das auch psychisch nicht verkraften, weil sie das Gefühl haben, dass sie haben immer hart gearbeitet. Dann gibt es zum anderen, ist es so, wenn dann Kinder da sind, so wie ich jetzt, die über 100.000 verdienen, müssen die Kinder, wenn kein Vermögen mehr da ist, müssen die Kinder einspringen. Das klingt jetzt für die meisten Leute wahnsinnig viel, 100.000 Euro ist es aber ehrlich gesagt in einer Großstadt mit Großstadtmieten dann irgendwie auch nicht. Also eine relativ willkürliche Grenze. Und das Problem ist, dass Jens Spahn, ausgerechnet der CDU-Gesundheitsminister, hatte es ja auf dem Schirm, dann hört auch gleich mein Monolog auf, und hat zumindest ein Teil, dass die reinen Pflegekosten, das ist aber auch nur ein Teil, dann kommen irgendwie noch Wohngeld, was weiß, also es kommt irgendwie Wohnung und das Zimmer und die Verpflegung, das ist echt das eigentlich Teure dazu, hat das gedeckelt, und Karl Lauterbach will das jetzt weiter deckeln. Der SPD-Gesundheitsminister in einem Ausmaß, was komplett lächerlich ist, also in unserem Fall zum Beispiel würde es dazu führen, dass wir ungefähr 57 Euro weniger zahlen pro Monat für meine Mutter. Und die reinen Heimkosten sind aber dieses Jahr schon wieder um 300 Euro gestiegen. Mhm. Also sprich, es ist wirklich...
Also ja. Sie beschreiben dann die Situation, in der viele Menschen stecken, dass eben die Pflegekosten, die ja im Grunde zu einem gewissen Teil, zu einem großen Teil häufig von der Pflegeversicherung übernommen werden, dass
nee,
da
nicht
eben
zum
auch
großen Teil.
Das,
nicht
ja,
zum großen Teil.
Ja, je nach Situation, dass eben auch da nach wie vor ein Eigenanteil dort eingefordert wird, wo der Staat sieht, da ist etwas.
Nee, jetzt, Herr Franz, jetzt, ja nicht zum großen Teil. Also die Durchschnittskosten des Eigenanteils sind 2.411 Euro. Das ist 2.400, das ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt ein paar, die haben Glück, die sind, zahlen ein bisschen weniger, aber der Großteil zahlt sogar mehr. Mhm. Das ist, nee, der Staat macht im Endeffekt so, die Leute werden damit alleine gelassen.
Ja, ich meine, Stichwort alleine lassen, bis vor ein, zwei Generationen, gehen Sie 40, 50 Jahre zurück, war Pflege im Prinzip eine private Angelegenheit. Da hatten wir natürlich noch andere Familienstrukturen weitgehend. Da waren Opa und Oma irgendwie zu Hause, wurden mit durchgereicht, und dann
genau.
Sicherlich gab es irgendwann dann auch mal natürlich zunehmend Altersheime. Das heißt, wir haben da so einen Bereich, der so langsam rübergerutscht ist in so eine Allgemeinverantwortung, dass wir sagen, wir tragen das solidarisch, aber wir merken ja, da sind wir letztendlich wieder bei ähnlichen Debatten wie auch beim Klimaschutz und bei der Frage, wer kann was leisten. Wir merken ja bei der Pflege, ganz solidarisch umgelegt auf alle, das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Wir müssen also auch genau hingucken. Gibt es Familien, wo es noch Vermögenswerte gibt, wo man sagt, so wie es früher im Prinzip eure Privataufgabe war, müssen wir euch heute zumindest ein bisschen mit heranziehen, damit es eben nicht eine zu große Belastung wird für die Allgemeinheit.
Ja, ich würde auch, also ja und nein. Also zum einen, ich würde aber sagen, es kann aber nicht sein, dass es die Leute komplett überfordert. Also dass man Teil der Rente kassiert, absolut. Aber nicht so, dass, ich habe ja das Beispiel genannt irgendwie, dass dann haben sie plötzlich Pflegekosten, die doppelt so hoch sind wie die Rente. Und mit dem allgemeinen Lebensrisiko würde ich jetzt, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen brutal, aber sagen, es ist schon ein bisschen mehr. Weil bei vielen Leuten ist es so, dass man stirbt dann einfach oder hat einen Herzinfarkt, hat Krebs oder kommt ins Hospiz, was weiß ich. Aber es gibt halt so ein paar Leute, die haben halt besonderes Pech, wo dann Elternheimpflege durch die Decke geht und irgendwie jahrzehntelang dauert. So. Mhm. Und das haben andere nicht. Und die Pflegeversicherung, sie können es auch ehrlich gesagt, das führt jetzt zu weit, im Endeffekt ehrlich gesagt aus, das wird richtig teuer für die Pflegeversicherung, private. So richtig absichern kann man das nicht. Ja. Und schon gar nicht als jemand, der irgendwie Normalverdiener ist und dann, das läuft ja auch weiterhin. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist was, was das allgemeine Lebensrisiko übersteigt.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, das unglaublich viele Menschen betrifft, natürlich als diejenigen, die gepflegt werden müssen, aber auch viele Angehörige. Ich glaube ja, dass wir da aber natürlich auch sowieso noch mal ein bisschen mehr Kreativität brauchen, die auch über diese Frage der Kostenlasten hinausgeht. Ne? Also diese Frage, wie organisieren wir das, ohne eben die Großfamilie noch zu haben, also ohne eine Rückkehr zur Großfamilie, aber doch über mehr gesellschaftlich gelebte Solidarität, über Hausprojekte, ja, wo alt und jung zusammenleben. Weil ich glaube, neben dieser finanziellen Frage ist doch ein entscheidendes Problem auch, dass wir da ein unglaublich finanziell teuren, aber auch emotionalen Abschiebebahnhof kreieren mit diesem Pflegesektor.
Ja, das ist ein guter Punkt, aber andererseits ist es halt so, ich meine im Endeffekt, so wird es, ich weiß nicht, aus welcher Stadt Sie ursprünglich kommen, aber ich komme eben aus dieser kleinen Stadt in NRW und für meine Eltern war das immer wichtig, dass ich meinen Weg gehe. Also jetzt lebe ich in Hamburg. Das heißt, hätte ich mich darum kümmern müssen, hätte ich im Endeffekt zurückziehen müssen in diese kleine Stadt. Ich hätte meinen Beruf nicht mehr ausüben können, weil er in einer kleinen Stadt nicht machbar ist. Also Sie sprechen einen validen Punkt an, absolut. Aber ich glaube, dass das über die Sorge einfach, weil das ist halt nicht mehr wie früher. Dass die Leute an einem Ort leben und
also,
sich dann.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich wollte jetzt nicht sozusagen alle zurückbeordern an ihren Heimatort zur Pflege der eigenen Eltern, sondern dass wir wirklich darüber auch gesellschaftlich besser nachdenken.
Ja, absolut.
Das müssen ja nicht Sie sein, sondern es können ja möglicherweise andere jüngere Menschen sein in ihrem Heimatort. Also ich glaube, wir brauchen, das ist das, was mir bei der Pflegedebatte auffällt. Wie viele Sozialdebatten führen wir sie als Kostendebatte? Und müssen sie viel stärker, breiter gesellschaftlich aufstellen, auch mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich, wie würdig wollen wir im Alter leben und wollen unsere Alten altern sehen?
Genau, volle Zustimmung, absolut.
Ja. Liane Bethner, also wenn Sie mir gerade voll zustimmen, dann nutze ich das als Punkt, denn ein Thema haben wir ja heute noch. Ein Thema habe ich noch hier auf unserer Tagesliste im Erzbistum Freiburg. Sind mehr Menschen von sexuellem Missbrauch durch Geistliche betroffen, als bisher offiziell bekannt wurde? Das ist eine der Kernaussagen des Abschlussberichts der Aufarbeitungskommission. Dort ist, wird von insgesamt über 450 Betroffenen ausgegangen. Liane Bethner, ich habe Sie ja schon als liberal-konservativ geoutet in dieser Sendung. Sie selbst sich als CDU-Mitglied, als Christin darf ich Sie jetzt auch outen, oder?
Ja, nee, absolut. Ehrlich gesagt, das ist für mich ein riesen Lebensthema immer gewesen, der christliche Glaube. Ich bin protestantisch, ich habe zeitlang überlegt, irgendwie zu konvertieren Richtung Katholizismus, das aus verschiedenen Gründen nicht gemacht.
Sind Sie heute, wenn ich da gerade mal einhaken darf, froh, dass Sie das nicht gemacht haben, denn Missbrauch ist ein Thema insgesamt, gesamtgesellschaftlich, auch insgesamt in beiden Kirchen, aber natürlich vor allem auch in der katholischen Kirche, vor allem eben auch die Frage, wie geht diese Institution damit um? Das ist ja meistens der größere
Skandal. Ja, vielleicht, also vielleicht bin ich dadurch weit nicht so angreifbar, wobei der Katholizismus für mich auch gewisse Reize hat nach wie vor, aber trotzdem ist, es ist schlimm. Und das Schlimme ist, dass die Aufarbeitung nach wie vor kaum stattfindet. Immerhin, Bischof Bode in Osnabrück ist ja zurückgetreten deshalb. Das hat der Papst dann akzeptiert, bei Marx hat das nicht akzeptiert, aber es überlagert ja alles. Und eine Kirche, die sowas so halbherzig angeht, und das muss man leider auch dem Papst anlassen, verliert halt ihre Glaubwürdigkeit. Und dann haben sie bei den Hardcore-Katholiken, die dann immer die Rede der Missbrauch des Missbrauchs, im Endeffekt, die dann behaupten, das Thema würde hochgejazzt, weil man der Kirche schaden will. Nee, gar nicht. Also ich meine, die Kirche hat ehrlich gesagt bei dem Thema eine höhere Fallhöhe. Also es ist so, es ist ja eine Sache, ob jetzt an der Odenwaldschule irgendwelche Linken sowas machen oder ob eben Männer, die auftreten im Namen Gottes. Und ich glaube, dass es für die, weil es auch so massiv ist, ne? Es sind ja nicht 2, 3 Fälle. Jetzt ist Freiburg jetzt auch noch dran. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die Kirche, katholische Kirche kann sich da nur durch eine absolute Radikalität und mehr Culpa retten. Das passiert aber nicht. Schon gar nicht in Köln mit Wölki. Und ja, also ich sehe im Moment, was den Katholizismus in Deutschland angeht, das implodiert. Absolut, klar.
Liane Bethner, vielen Dank für diese Einschätzung hier heute bei uns im Deutschlandfunk von Kultur in Studio 9. Ich danke Ihnen für Ihren Blick, für unseren gemeinsamen Blick auf die Themen des Tages.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Und wenn wir gerade beim Einladen sind, wir möchten Sie gerne einladen. Übermorgen am Donnerstag sind wir wieder im Humboldt-Forum in der Berliner Mitte. Dann wird zu Gast sein Thea Dorn, die Sie kennen aus dem literarischen Quartett, die Sie kennen ursprünglich von ihren Krimis, von vielen anderen Büchern, und werden dort gemeinsam mit ihr auf die aktuellen Themen schauen. Wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie gerne auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Und wenn Sie nicht nah genug sind an Berlin und sagen, ich möchte das trotzdem sehen, können Sie auch genau auf dieser Adresse am Donnerstag einen Webstream sehen. Dankeschön für heute.